Gelobt sei der Herr. Lasst uns, wenn ihr wollt, kurz aufstehen, eine Bibelpassage lesen aus Galater, Kapitel 5, beginnen vom Vers 16. Galater, Kapitel 5, beginnen vom Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, weil es solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Könnt wieder Platz nehmen. Gepriesen sei der Herr für den heutigen Abend. Heute ein neuer Teil der Studienreihe, die wir vor einigen Wochen, Monaten begonnen haben, Pneumatologie, die Lehre des Heiligen Geistes und der Werke des Geistes. Heute haben wir mit Gottes Hilfe die Frucht des Geistes. Und hier ist der Akzent, den ich auch innerhalb der Botschaft auch näher erklären möchte, wieso es hier in Einzahl, in Singular ist und nicht in Plural. Ich habe auch eine kurze Präsentation vorbereitet, weil ich weiß, dass wenn wir visuell stimuliert werden, vielleicht besser es hängen bleibt, was besprochen wird. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr die Bibeln dann aufschlagt. Danke sehr. Wenn wir die Bibelpassagen gemeinsam lesen, weil es dann besser hängen bleibt und das Thema doch sehr groß ist. Ja? Mit Gottes Hilfe werden wir heute uns nur die ersten vier Eigenschaften der Frucht des Geistes uns anschauen, nämlich Liebe, Friede, Freude und Geduld. Die ersten vier, die anderen fünf wird dann Bruder Patricio Ciupe mit Gottes Hilfe nächste Woche dann beim Jugendwerk weiterführen. Gut, beginnen wir einmal ganz kurz mit einer kurzen Aufteilung hinsichtlich der Werke des Fleisches. Ich sehe, es ist ziemlich klein. Okay, wahrscheinlich seht ihr es nicht. Ja, die PowerPoint-Präsentation spinnt oftmals und verändert den Text, aber ich werde es euch mitteilen, was da steht. Also am Anfang haben wir die Werke des Fleisches. Ja? Wir sehen das in Kapitel 5, beginnen von Vers 19, ja. Es ist eine Kategorie und es beginnt bei den Werken des Fleisches mit der Kategorie der sexuellen Sünden, geht dann weiter in die falsche Anbetung, Vers 20. Dann die dritte Unterkategorie nach der falschen Anbetung sind die sozialen Konflikte, ja, Neid, Mord und so weiter. Dann haben wir die vierte Unterkategorie, das sind dann die Sünden der Ausschweifung, ja. Hier ist die Rede von Trunkenheit, Gelage auch oftmals im Original mit vielerlei Festen. Und diese Feste, wenn man betrunken ist, führen zu Sachen, die nicht so gut sind. Und zu guter Letzt, wie Paulus hier dann am Ende dieser Aufzählung schreibt, ist es eine eschatologische Warnung, eine Warnung hinsichtlich der Endzeit. Wieso tut das Paulus? Damit er ihnen ganz offen sagt, dass all diejenigen, die in solchen Sachen leben, ja, gehen wir hier weiter. Der fünfte Punkt hier, dass diejenigen, die in solchen Dingen, Sünden leben, das Himmelreich Gottes nicht erben werden. Das war auch der Hauptgedanke, weshalb er hier diese Werke aufgezählt hat. Und als Parallele, als Gegenspieler zu den Werken des Fleisches, gibt es die Frucht des Geistes. Ja? Bei der Frucht des Geistes haben wir diese neun Eigenschaften. Vier werden wir heute dann näher uns anschauen, die fünf nächste Woche. Und er beendet dann nach der Aufzählung der Eigenschaften dieser Frucht des Geistes mit der Kreuzigung des Fleisches und die Fürsorge füreinander durch den Geist. Jetzt wollen wir hier, ja, hier habe ich euch auch den, die Quelle als Buch, wer Interesse hat, woher ich diese Aufteilung habe, habe ich euch hier projiziert. Ja. Schauen wir uns kurz als eine Einleitung an, wieso Paulus hier so interessiert war, dass er diese Gegenspieler zeigt. Die Gegenspieler oder die Gegenstücke sind das Fleisch und der Geist. Von Anfang an schreibt hier, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Ja? Hier spricht er nicht von die Werke des Menschen oder des Satans. Ja? Es sind die Werke des Fleisches. Oftmals tun wir viele unserer Sünden, unserer Fehler, die wir in unserem Leben haben, sehen, schieben wir es sehr einfach auf den Satan, weil der Satan an allem schuld ist. Aber Paulus zeigt etwas anderes. Er redet von den Werken des Fleisches, sprich, all diese Sünden und diese Neigungen hat der Mensch in sich. Es ist nicht etwas, was wir lernen müssen, dass wir habsüchtig sind oder Diebe, stehlen, eifersüchtig sind, zornig und so weiter. Die ganze Aufzählung, die hier geschildert ist, es ist nicht etwas, was der Mensch lernen muss. Es ist etwas, womit wir geboren werden. Das sind die Werke des Fleisches, nicht die Werke des Satans. Und der Satan hat mich verführt. Nein, das haben wir in uns drinnen. Das hast du in dir und das habe ich in mir. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diesen Gegenspieler verstehen, dass er in uns ist. Und auch wenn wir dieses Wesen, das fleischliche Ego, kreuzigen, wie Gott es von uns möchte, und der Herr möge uns dabei helfen, dass wir es verstehen, dass dieser Gegenspieler immer nicht nur neben dir ist, sondern in dir ist. Tag ein, Tag aus. Das ist der große Kampf, worüber auch Bruder Aaron und auch die anderen Brüder gesprochen haben. Es ist ein spiritueller Kampf. Ja? Das sind die Werke des Fleisches und der Gegenspieler dazu, es ist die Frucht des Geistes. Wieso ist hier nicht die Rede über die Früchte des Geistes, sondern über die Frucht des Geistes? Eine simple Antwort ist, weil all diese Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, in Harmonie miteinander wirken. Ja, bei den Gaben des Geistes haben wir oftmals eine Kategorie. Ja? Wir haben die Gaben des Glaubens, dann der Offenbarungen, der Machtausübung. Gibt es verschiedene Kategorien. Hier, bei den Werken des Fleisches, haben wir genau dasselbe. Es gibt verschiedene Grade, verschiedene Stadien der Sünden. Aber wenn es um die Frucht des Geistes geht, sehen wir keine Kategorien. Ja? Sondern es ist alles miteinander verbunden. Es ist die Frucht des Geistes. Sprich, wir können uns nicht aussuchen, wir nehmen ein bisschen von der Liebe und Freude brauche ich nicht, ja? Oder Frieden brauche ich nicht, aber eine gute Dosis an Liebe benötigen wir. Nein, ein Mensch, der von Neuem geboren ist und der vom Geist geleitet ist, der hat das dann an Fülle. Ja? Er hat dann die Liebe, die Freude, den Frieden, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung, all diese Sachen kommen dann als Paket. Und jetzt möchte ich ja als hinsichtlich der Einleitung noch einen kurzen Gedanken mit euch teilen, nämlich genauso wie es in der Offenbarung bei einer der sieben Gemeinden steht, die haben noch nicht die Tiefen des Satans entdeckt, genauso gibt es auch eine gewisse Tiefe im Wandeln mit dem Geist. Was möchte ich hier damit sagen? Ist, ich glaube, dass jemand, der von Neuem geboren ist, eine gewisse Dosis, ja, an dieser Frucht tragen kann. Wieso? Weil der Heilige Geist dich zur Neugeburt führt. Ja? Er ist derjenige, der diese Neugeburt überhaupt, Neugeburt oder die Wiedergeburt, wie einige es nennen, erst initiiert. Ja? Das Wort, die Taufe im Wort, wenn wir es so nennen können, ja? Durch den Heiligen Geist, der uns dann durchforscht und uns zum Glauben bringt. Natürlich wird auch ein gewisser Teil an diesem Frucht oder einen gewissen Grad, eine gewisse Grad an Tiefe dieser Eigenschaften in dir und in mir sein, aber die Tiefe, die der Heilige Geist dir und mir geben möchte, kommt nur nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Glaubt es mir. Eine gewisse Tiefe kommt nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wieso? Weil wir könnten oftmals meinen, ja, diese Früchte, gehen wir vielleicht jetzt weiter, ja, danach komme ich darauf zurück. Sagen wir zum Beispiel Liebe. Okay? Sogar die Menschen, die Gott nicht kennen, haben eine gewisse Dosis an Liebe, aber diese Liebe hat ihre Grenzen oder stoßt dann an gewisse Grenzen. Ja? Das werde ich dann bei der nächsten Folie werde ich darauf zurückgreifen. Schauen wir uns aber kurz jetzt den Unterschied zwischen Freiheit und Sklaverei an, den Paulus auch hier im Galaterbrief oftmals über diese Freiheit spricht. Ja? In 2. Petrus, Kapitel 2 mit Vers 19, habe ich hier zwei verschiedene Übersetzungen verwendet, einmal in Schlachter, aber auch in der neuen evangelischen Übersetzung, die fasst es vielleicht ein bisschen klarer für uns. In der Schlachter steht, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist auch geworden, und jetzt in der neuen Einheitsübersetzung, denn wovon man sich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. Ja? Wie ich schon erwähnt habe, das Fleisch ist in uns drinnen. Und entweder man ist ein Sklave der eigenen Gelüste, mit denen man geboren ist, und man muss nicht nach diesen Gelüsten irgendwie streben, niemand strebt nach diesen Gelüsten, ja. Man muss nicht irgendwie Kraft ausüben, damit man das hat. Ja, alle Menschen haben die Werke des Fleisches, aber du tust diese Sachen, ob du willst oder nicht. Und manche Menschen meinen, ich möchte nicht ein Knecht Gottes sein, ich möchte niemandes Knechtes sein. Lass mich dir eines sagen, du bist ein Knecht von den Sachen, von denen du beherrscht bist. Und wenn Sünde in deinem Leben herrscht, Mord, Neid, Parteien, Hass und andere Sachen, dann bist du ein Knecht und ein Sklave dieser Sachen. Ja? Irgendjemand ist Sklave und Knecht und Magd bist du und bin ich, ob ich es will oder nicht. Entweder bin ich ein freiwilliger Sklave, ja, freiwillig in Anführungszeichen, weil es ist wirklich ein Sich-Hingeben Gottes, oder eine unfreiwillige Sklaverei. Ja? Eine unfreiwillige Sklaverei der Sünde, weil der Mensch sich nicht bewusst ist, dass er ein Sklave von den Sachen ist, die ihn oder die sie beherrscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns für eine dieser zwei Sachen entscheiden. Ja? Ein Sklave, ein Knecht, in einer gewissen Art und Weise ist man, ob man will oder nicht. Entweder ein Sklave der Sünde, die Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie Sklaven sind. Sie glauben, sie sind frei, sind es aber nicht. Oder man ist ein Freiwilliger. Ja? Freiwillig gibt man sich hin und man wird ein Sklave des besten Herrn. Ja? Der Herr aller Herren und der Herr möge gepriesen sein. Amen. Deswegen habe ich auch einen kurzen, ja, wenn ihr willst, so werden Gedanken. Die Sklaverei besteht darin, von den Begierden des Fleisches zu kapitulieren. Ja, man gibt sich selber hin, den Begierden. Oder während die Freiheit aus der Hingabe an den Heiligen Geist erwächst. Ja, man gibt sich dann freiwillig dem Geist hin. Ja, die Freiheit ist eine übernatürliche, ein übernatürliches Eingreifen des Geistes. Wir tun oftmals das falsch verstehen, wenn es um die Frucht des Geistes geht. Wir glauben, es ist etwas, was wir uns selbst aneignen können. Es ist ein etwas Lernen. Ich muss es irgendwie akkumulieren. Und nach einer gewissen Zeit eignen wir uns diese Charaktereigenschaften und die Frucht des Geistes selber ein. Aber das stimmt so nicht. Ja? Als Unterschied zu den Werken des Fleisches, die ohne irgendein von außen stehendes Eingreifen in uns drinnen ist, so ist es nicht mit der Frucht. Die Frucht des Geistes kommt nur durch ein übernatürliches Eingreifen von außen. Das ist nicht etwas, was wir uns selber aneignen können und sagen, von heute an werde ich mehr lieben. Ja? Es ist so wie bei der Matura, ja? Gebe ich das als Beispiel. Wer von denjenigen, hoffentlich ist niemand unter euch oder von unter uns, einen Fleck hat, einen Fünfer, sagt einfach, ja, ab der nächsten Schularbeit schreibe ich einen Einser. Einfach so. Ich habe Lust, jetzt Nein zu schreiben. Nein, das geschieht so nicht. Du musst etwas tun. Ja? Du musst lernen, du musst dir Zeit nehmen, damit du lernst und dann kommt der Einser. Ja? Genauso ist es mit der Frucht des Geistes. Es ist nicht nur ein sich dafür entscheiden. Ja? Nehmen wir jetzt als Beispiel die Liebe, wie ich vorhin erwähnt habe, dass ich zurückgreifen werde auf dieses Beispiel. Ich habe oftmals erwähnt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht zu 100% richtig war, wie ich es beim Jugendwerk oftmals erwähnt habe, dass die Liebe nicht nur ein Feeling ist, sondern eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, aber nicht nur. Ja? Es ist nicht nur ein sich entscheiden, Herr, von heute werde ich mehr lieben. Versuch's. Dann kommt der Lehrer und gibt dir ein 5, obwohl du gelernt hast. Lieb den Lehrer. Ist nicht so leicht. Du sagst, Herr, von heute an werde ich meine Eltern mehr lieben und plötzlich wirst du nicht gerecht behandelt von deinen Eltern. Na, lieb mehr. Es ist nicht nur ein Feeling, aber auch nicht nur eine Entscheidung. sondern es ist eine Gabe. Es ist etwas von Gott Gegebenes. Ja? Und man muss in dieser Liebe dann natürlich auch praktisch wandeln wollen. Ja, es ist ein Wollen. Gut? Gehen wir jetzt einmal Schritt für Schritt. Die Liebe, der Ursprung der Liebe in den Christen ist in Gott. Von Gott quält die Liebe, nicht vom Inneren des Menschen. Ja, ich habe gesagt, und hier mit Vorsicht zu genießen, einen gewissen Grad oder eine gewisse Dosis an Liebe hat auch der Mensch, der Gott nicht kennt. Aber es ist nur zu einer bestimmten Grenze, ja? Weil in 2. Timotheus schreibt Paulus sogar über die Endzeit, wo die Menschen sogar die irdische, die fleischliche Liebe verstoßen werden. Nicht mal die fleischliche Liebe werden sie mehr haben. Ja? Dass ein Elternteil sein eigenes Kind liebt, ist etwas Normales, würde man meinen. Aber in unserer heutigen Zeit ist dieses Normale etwas Anormales geworden. Also dass die Kinder die Eltern lieben lernen und nicht vor das Gericht zehren, was in einigen Ländern geschieht, sollte etwas Normales sein. Aber heute siehe da, die Kinder, wenn sie nicht das von den Eltern bekommen, was sie sich wünschen, oder sie das Recht, in Anführungszeichen, das sie haben, nicht akzeptiert wird, werden sofort die Eltern sanktioniert. Ja? Deswegen als erster Punkt, die Liebe quält von Gott, nicht von uns. Ja, als zweiter Punkt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Lesen wir hier deswegen Römer 13 mit 10, können wir als Beispiel nehmen, oder Galater 5 mit 14, je nachdem, steht in beiden dasselbe. Galater 5 mit 14 habe ich schon offen. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weswegen sprach Paulus, dass gegen diese Sachen, die Aufzählung der Frucht des Geistes, es kein Gesetz gibt, ja? Vers 23, gegen solche Dinge, die Aufzählung, die Frucht des Geistes, gibt es kein Gesetz, weil es noch niemand wurde bestraft, weil er zu viel geliebt hat. Ja? Das ist hier wichtig. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes und der Herr möge uns dabei helfen, zu lieben. Liebe gegenüber, jetzt praktisch, dass wir lernen, gegenüber wem können wir diese Liebe manifestieren und zeigen. Als erstes gegenüber Gott und als zweites gegenüber den Menschen, aber wieder mit Vorsicht zu genießen. Diese Liebe, die wir oftmals sagen, wir haben sie, wird oftmals so schabloniert in einem gewissen Maß, ja, ich liebe. Aber wie sehr liebst du? Die göttliche Liebe, wie ich schon erwähnt habe, ist eine Frucht des Geistes. Und wer nicht im Geist wandelt, wird auch nur zu einer gewissen Grenze lieben können. Ja, die Menschen, die dich lieben, zu lieben, ist etwas Einfaches. Aber lieber mal denjenigen oder diejenige, die bei der Arbeit dir das Leben zur Hölle macht. Ja? Du arbeitest mehr, du arbeitest vielleicht achtsamer als andere, der Kollege bekommt eine Gehaltserhöhung, du bekommst keine Gehaltserhöhung, vielleicht bekommst du noch einen Brief, eine Ermahnung, dass du nicht so gut arbeitest. Lern diesen Chef zu lieben. Kannst du es? Nein, fleischlich nicht. Lieb deine Schulkollegen, wenn du in die Schule gehst und du versuchst, schön zu reden, nicht zu schwören oder nicht Schimpfwörter zu benutzen oder dich demütig zu kleiden, und all deine Schulkollegen und Schulkameraden tun dich lästern, tun über dich herlachen und herziehen. Lieb die Schulkollegen. Seht ihr, es ist nicht so einfach. Liebe wird oftmals als ein Oberbegriff für alles. Wir lieben. Man muss mehr lieben. Ja? Der Herr möge uns dabei helfen. Aber wie erwähnt, die Liebe quillt von Gott. Dort ist der Ursprung. Gott ist Liebe. Und wenn wir nur dabei auf dieser Ebene stehen bleiben, lieb mehr, ohne die Neugeburt, ohne Gott zu kennen, lass mich dir eins sagen, du wirst früher oder später an deine Grenzen kommen. Denn wer Gott nicht kennt, kann nicht lieben. Wieso? Denn nur wer von Gott Vergebung empfangen hat, weiß, wie viel ihm vergeben worden ist und wie viele Sünden durch das Blut Jesu Christi bedeckt worden sind, der wird dann lieben können. Andernfalls lieben wir oberflächlich und wir wünschen uns dann auch, dass wir dementsprechend von anderen geliebt werden. Ja? Deswegen hier bleiben wir mal stehen bei der Liebe. Liebe quillt von Gott und als zweites, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Dementsprechend ist die Frucht des Geistes und das Wandeln im Geist höher stehend als das Wandeln im Gesetz. Ja, weil Paulus hatte ein sehr großes Problem, als er diesen Brief geschrieben hat, den Galatern gegenüber, gab es die sogenannten Judaisten oder die Juden, die wieder versucht haben, die Christen zu dem Gesetz zurückzubringen. Und er erwähnt hier oftmals wiederholterweise, die Beschneidung nutzt euch nichts, wenn ihr nicht Christus habt. Ja, das beschnittene Herz ist das, was Gott will, nicht das Beschneiden im Fleisch. Deswegen ist auch die Liebe und die Frucht des Geistes überstehend. Gut, gehen wir als nächstes. Die nächste Eigenschaft ist die Freude. Hier schauen wir uns einmal zwei verschiedene Arten der Freude an. Die erste Art ist die biblische Freude und ist verbunden mit Gerechtigkeit und Friede. Römer 14, mit 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, und jetzt, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Freude geht hier Hand in Hand mit der Gerechtigkeit und mit dem Frieden und dann in Römer 15 mit Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Freude bringt auch Hoffnung mit sich oder die Hoffnung bringt die Freude mit sich, ja? Freude in erster Hinsicht wegen der persönlichen Errettung. Das ist der erste Grund, den ein wahrhaftiger Christ haben sollte, weshalb er fröhlich sein sollte, weil er errettet ist. Ja? In Jesaja 61 mit Vers 10 steht, ich freue mich sehr in dem Herrn. Weshalb? Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit den Kleidern des Heils. Der erste Grund, den du und ich haben sollte oder wir haben sollten, um fröhlich zu sein oder voller Freude ist, weil wir errettet sind. Und wir vergessen oftmals diese Freude, die der Herr uns geschenkt hat. Zu wissen, dass du getrennt bist von der ewigen Verdammnis, die du und ich eigentlich verdient hätten. Zu wissen, dass du eines Tages Gott sehen wirst. Gibt es eine größere Freude, die ein Christ haben könnte? Wenn wir Gott nicht kennen, ja. Ist es ein Auto? Ist es ein Haus? Ist es eine gute Note? Ist es eine Errungenschaft, die du vielleicht hast? Aber wer Gott wahrhaftig kennt, wird das die höchste Freude in seinem Leben sein, nämlich die persönliche Errettung. Als zweiter ist es die Freude der erretteten Geschwister. Nehmen wir hier als Beispiel Philipper. Kapitel 4 mit Vers 1, darum meine geliebten und ersehnten Brüder, und schaut, wie Paulus über seine Brüder schreibt, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, Geliebte. Ja? Die erretteten Brüder waren seine Freude. Erinnert ihr euch dann das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn? Der Vater hat sich gefreut, als der Sohn nach Hause gekommen ist, sein Bruder ein bisschen weniger. Für ihn war sein Bruder nur eine Last oder irgendein Gegner, der jetzt hinzugekommen ist, weil die Erbschaft muss jetzt geteilt werden. Ja, der Bruder hat die Erbschaft vorher schon verlangt, aber was weiß ich, was er sich gedacht hat, hat seinen Teil genommen, jetzt nimmt er auch meinen Teil wahrscheinlich. Wenn jemand von der Welt zurückkommt, sollte es für uns ein Grund der Freude sein. Aber bei uns kann es oftmals sein, Herr, hast du nur diesen einen Sünder und diese eine, weißt du ja nicht, was und wie und wo. Und mit wem, was sie getan haben. Wir freuen uns oftmals nicht, wenn Menschen aus der Welt kommen. Wir freuen uns nicht, wenn Gott ihnen Gaben gibt, oder? Weil wir eifersüchtig sind, weil wir vielleicht oftmals so wie der eine Sohn vergessen, dass wir alle Zeit im Hause des Herrn gewesen sind und sie viele der Segen, die, wenn man in die Welt geht, vielleicht verliert. Ja, es ist eine Freude, sollte es für uns sein, wenn jemand errettet wird und der Herr möge uns auch diese Freude geben. Amen. Freude in der Anfechtung, ja, das wurde erwähnt heute, Jakobus Kapitel 1 mit Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewahrung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Es ist nicht leicht zu frohlocken und sich zu erfreuen, wenn du weißt, dass nicht nur der Satan, vielleicht die Kollegen und Kolleginnen, dass du Gedankenkämpfe hast, dass du ungerecht behandelt wirst in der Schule. Es ist nicht leicht, sich in solchen Situationen zu freuen, aber wenn du die ersten vor allem die erste Freude hast, die Freude der persönlichen Errettung, wirst du dann bei diesem Punkt dich freuen können. Andernfalls, glaub mir, das sage ich aus eigener Erfahrung, wirst du dich bei diesem Punkt in den Anfechtungen nicht freuen können, weil du noch nicht die Neugeburt erfahren hast. Jemand, der weiß, dass er einen Gott hat, einen lebendigen Gott, dass er die Zuversicht des ewigen Lebens hat, wird sich in den Stunden der Anfechtungen, der Versuchungen nicht irgendwie in Depression verfallen und sagen, Herr, was soll es mit diesen Anfechtungen auf sich haben? Er wird sagen, ja, alle Dinge, Römer Kapitel 8 mit Vers 28, alle Dinge bringt Gott zum Guten derer, die ihn lieben. Auch die Anfechtungen, auch die Probleme und auch vielleicht die Sachen, die wir nicht so gut sehen. Als vierter Punkt hinsichtlich der biblischen Freude, es ist die Freude einer zukünftigen Ernte. Hebräer Kapitel 12 mit Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ich habe dieses Beispiel auch mal hier in der Gemeinde gebracht. Was glaubt ihr, war diese Freude, die Jesus Christus gehabt hat? Was ist das Kreuz an sich? Also die Freude, dass er gewusst hat, dass seine Jünger zu einem gewissen Grad ihn alle irgendwie verlassen werden. Judas hat ihn verkauft, ja, aber die anderen, die haben ihn auch verlassen. Er war alleine. Es war nicht diese Freude, sondern es ist eine Freude auf das zukünftige Blicken, ja, das Sehen durch die spirituellen, die geistlichen Augen. Wenn du diese Zuversicht hast, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass die Anfechtungen hier auf Erden einen Sinn haben, dass es nicht nur ein Schachspiel zwischen Gott und dem Teufel ist und jetzt opfert er mal den Bauern, damit er die Königin nicht verliert. Nein, Gott tut nichts einfach willkürlich. Alles, was geschieht, hat einen Sinn und der Mensch, der Gott in seinem Herzen akzeptiert hat als Herrn und Erlöser, der wird diese Zuversicht haben, diese Freude, Herr. Auch wenn ich Leiden erdulden muss, auch wenn ich vielleicht ungerecht behandelt werde, ich weiß, dass es eines Tages eine Ernte geben wird. Und für diese Menschen, ja, die können sich daran erfreuen. Möge der Herr uns auch diese Freude geben. Und nicht zu guter Letzt, die Freude im Herrn. Philipper Kapitel 4 mit Vers 4. Freut euch im Herrn aller Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Wir freuen uns, wenn der Herr uns segnet, wenn der Lohn erhöht wird, ein gutes Auto gekauft wird, wenn eine gute Investition gemacht wird, wenn du ein Grundstück zu einem guten Preis erlangen hast, dann freuen wir uns. Eine gute Note. Aber wie sehr freuen wir uns im Herrn? Ohne dass er uns etwas gibt. Ohne dass er uns vielleicht Segenssprüche gibt, Gaben, vielleicht sogar Antworten auf unsere Gebete. Wie oft erfreuen wir uns wahrhaftig im Herrn? Ohne etwas zu bekommen. Sehr selten. Diese Freude ist eine Freude in der Gegenwart des Allerhöchsten. Und wenn es langweilig ist für jemanden in der Präsenz Gottes, frag dich mal, wie wird es eine Ewigkeit im Himmel sein? Deswegen ein wahrhaftiger Christ und eine wahrhaftige Christin, die werden sich im Gebet nicht langweilen, oder? Die werden sich im Herrn erfreuen, weil sie wissen, dass das, was hier stattfindet, 5, 10, 15, 20 Minuten Gebet, nichts ist im Vergleich zu einer Ewigkeit mit dem Herrn. Und wenn oftmals eine Stunde im Gebet so schön sein kann, wir können es uns nicht vorstellen, wie eine Ewigkeit mit dem Herrn sein wird. Bruder Stefanik hat mir einmal, jetzt kommt mir dieses Beispiel, erzählt, dass er ein oder zweimal in seinem Leben, Bujczuk, ja, von Elin Brunn, bei der Anstrebung, während der Anstrebung hat er einfach plötzlich einen Chor singen gehört. Und ist einfach eingefroren, hat gesagt, Herr, was geschieht hier? Er hat gesagt, man kann es nicht in menschlichen Wörtern beschreiben, was für Melodien und was für Wörter er gehört hat. Können wir uns dann verstehen, wenn ja, die Lieder, die wir hier oftmals singen, ja, sie sind schön und gut, aber was oben vorbereitet ist vom Herrn, was für Lieder, was wir, ja, hier haben wir C, D, F, G, ja, die Noten, Tere, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Das haben wir hier, aber was für Noten es dann im Himmel gibt, wahrscheinlich gibt es mehr, wer weiß. Deswegen sollten wir uns in der Präsenz des Herrn nicht langweilen, sondern erbeten: Herr, hilf mir, dass ich die Freude in deiner Gegenwart mehr spüre. Amen. Und als Gegenstück dabei gibt es noch die irdische Freude. Keine so gute, ja. Ist, glaube ich, selbst erklärlich. Es ist gebunden an den materiellen Sachen, an den irdischen und vergänglichen Sachen. Geld, Entertainment, Spaß, Macht, Gesundheit, Schönheit, Urlaub. Einige Sachen sind nicht schlecht, ja. Jeder wünscht sich Gesundheit und jeder freut sich, wenn er gesund ist. Aber die biblische und die geistliche Freude geht weit über diese Freude hinaus. Sich zu freuen, auch wenn man nicht so gesund ist, auch wenn man nicht das hat, wonach man strebt. Leonard Ravenhill hat einmal diese Aussage gemacht: Das Entertainment, das Gegenstück zu der himmlischen Freude ist. Wenn keine himmlische Freude in der Gemeinde ist oder in deinem Leben, versuchen wir diese Freude, die wir nicht haben, mit Entertainment zu füllen. Filme, sportliche Aktivitäten, ja, die sind nicht schlecht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber andere Sachen, ja. Anstatt in die Gemeinde zu gehen, gehen wir in ein Stadion und schauen wir uns irgendein Match an, ja. Und das ist dann die Substitution für die himmlische Freude, die der Satan uns oftmals gibt. Wieso? Weil sie einfacher ist, billiger. Für die himmlische Freude müssen wir oftmals einen Preis bezahlen, den wir nicht bereit sind zu bezahlen. Als dritte Eigenschaft, ja, Friede. Und hier eine Frage: Kann es echte Freude ohne Frieden geben? Die Antwort ist nein. Ja, echte Freude kann es nicht ohne Frieden geben. Was ist Friede, ja? In der hebräischen Sprache haben wir dieses Shalom, kennen wir, glaube ich, alle. Wir sagen es Pace, Pace Adon. Okay? Bei den Juden ist das Verständnis hinsichtlich dieses Wortes nicht nur eine Abwesenheit von Krieg oder Krankheit, Bedrängnissen zum Beispiel, sondern es ist ein Zustand des Wohlergehens, gebunden an eine Person, nicht an einen Zustand. Gebunden an eine Person, deren Person, ja, Gott, wie bei uns auch, aber bei uns mehr, an Jesus Christus. Ja, dieser Friede kann nicht herrschen ohne Christus. In Johannes Kapitel 20, mit Vers 19, sehen wir diese Aussage von Jesus Christus: Friede sei mit euch. Ja? Oder in Offenbarung Kapitel 1, mit Vers 4, hinsichtlich der sieben Gemeinden, sagt Jesus Christus folgendermaßen: Gnade sei mit euch und Friede. Diese Aussage sehen wir immer auf wiederholter Art und Weise, auch von Paulus, auch von Petrus, auch von Johannes. Gnade und Friede, Gnade und Friede, Gnade und Friede. Als würden sie uns mitteilen wollen: Gnade und Friede gehen Hand in Hand. Ja? Der Friede ohne die Errettung und ohne die Gnade Gottes gibt es nicht. Ist eine Illusion. Fragen wir uns mal folgende Frage: Wünschen wir den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, Frieden? Wünschen wir den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, Frieden? Erster Petrus Kapitel 5 mit Vers 14: Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus seid. Petrus hat nicht gesagt: Friede euch allen. Was würde ein Mensch machen, der Friede hat, ohne Christus? Ich würde sagen, es geht auch ohne Gott. Es geht auch ohne das Evangelium. Es geht auch ohne Buße, weil ich eh Frieden habe. Nein, es soll eine heilige Durchforschung sein, wenn du Christus nicht kennst. Es soll ein sich fragen: und Herr, wieso fühle ich eine innere Leere? Wenn er die Leere nicht fühlen würde und Christus nicht hat, dann würde er Gott nicht brauchen. Deswegen sagt die Bibel nicht: Friede sei euch allen. Nein, Friede euch, die in Christus seid. Ja, die Kinder Gottes haben Frieden. Die Menschen, die Gott nicht kennen, haben diesen Frieden nicht. Eben deswegen können wir das Evangelium predigen und sagen: Hast du nicht diese Leere in deinem Herzen? Fühlst du nicht, obwohl du Geld hast, Macht, Frauen, Männer, Reichtum, gesunde Kinder, dass es dir irgendetwas fehlt? Ja, Christus ist nicht die Kirsche auf der Eistorte. Wie oftmals gesagt wird: Ja, dir fehlt nur noch das Evangelium und der Glauben. Nein, dir fehlt alles. Ohne Christus hast du nichts. Christus sollte nicht nur die Kirsche sein, sondern sollte das alles in unserem Leben sein. Deswegen gibt es Frieden ohne Christus nicht. Es ist als Paket Gnade und Friede den Gemeinden. Und zu guter Letzt, dann beende ich die Botschaft, Geduld. Geduld entzieht ihre Kraft oftmals nicht nur, aber oftmals aus der Hoffnung. All diese Sachen, die erwähnt worden sind, ja, Liebe, Freude, Friede, die Zuversicht, dass es einen Tag der Ernte und des Entlohnens geben wird, bringt auch Geduld mit sich. Jakobus Kapitel 5 mit Vers 10. Nehmt ihr Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Ja? Diese Propheten haben oftmals nicht das bekommen, was ihnen verheißen worden ist. In Hebräer Kapitel 6 mit Vers 12 sehen wir hier diese Aufzählung, ja? Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, dass er bei keinem Größeren schwören könnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig machen. Und Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, die auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Ja? Das ist die Hoffnung, die Geduld, das gibt uns die Geduld, dass wir darauf bauen, dass genauso wie Abraham, die Propheten, einige von ihnen nicht einmal das empfangen haben, was ihnen verheißen worden ist. Ja? Und dennoch sind sie standhaft geblieben und haben Gott nicht den Rücken gekehrt. Im Epheser Kapitel 4, Vers 2, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einander in Liebe. Die Geduld bezieht sich nicht nur auf den Verheißungen Gottes, sondern sie bezieht sich auch auf uns. Ja? Es bezieht sich auf das Miteinander mit den Brüdern, mit den Schwestern, auch mit den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist schwer. Mit Gottes Hilfe bekomme ich in 2 Monaten mein erstes Kind. Und glaub mir, ich habe meine Frau nicht jeden Tag an den Schultern geschüttelt. Wann kommt endlich das Kind? Nein, ich weiß, 9 Monate für gewöhnlich tut ein kleines Kind im Mutterleib verbringen. Ja? Ich musste sie nicht täglich daran erinnern, dass sie irgendwann rauskommen muss. Gott hatte mit dir Geduld und mit mir hat er auch Geduld. Er hat uns nicht an der Schulter gepackt und gesagt, Daniel, so jetzt reicht's. Er hat es schon zum 10. Mal gesagt, dass du das nicht tun sollst. Er hatte Geduld mit mir. Er hat auch Geduld mit dir. Die Frage ist, wieso haben wir miteinander nicht Geduld? Seht ihr? Diese Eigenschaften gehen zu einer gewissen Grenze, wenn wir nicht von neuem geboren sind. Wenn wir aber mit dem Heiligen Geist auch getauft sind, lernen, wie geduldig Gott mit dir war, als du vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht mit manchen 40 Jahren, die so lange auf dem Heilsweg schon gehen und vielleicht einige Sachen hat Gott immer noch Geduld mit ihnen. Mit dem Petrus, als er Jesus Christus verleugnet hat, was hat er gemacht? Er hat einen Stoß gegeben, so pack, Petrus, dich brauche ich nicht. Nein, Geduld mit ihm gehabt. Und dann am Pfingsttag, wer war der Prediger? Das war der Petrus. Wir sehen das hier und jetzt. Jesus Christus sieht aber weit weg. Er sieht, was aus diesem einen Mann und aus dieser einen Frau, aus diesem einen Jugendlichen, mit dem er, wenn er Geduld hat, vielleicht nicht in 1 Jahr, nicht in 2 Jahren, nicht in 5 Jahren, aber eines Tages wird eine gesegnete Frucht sein, die auch Früchte tragen wird. Ja? Lasst auch uns nicht voreilige Schlüsse ziehen, wenn wir vielleicht einen Menschen aus der Welt in die Kirche kommen sehen oder unsere Geschwister, die vielleicht ja noch kleine Kinder sind. Und wir meinen, der müsste es ja besser wissen oder sie müsste es besser wissen. Ja, damit will ich nicht ein billiges Evangelium verkündigen, auf gar keinen Fall, sondern was ich damit sagen möchte ist, wir sollen Gottes Gedanken haben, so wie Christus mit uns geduldig war, sollen auch wir miteinander geduldig sein. Und Herr, hilf mir und meinen Brüdern dabei. Amen. Und nicht zu guter Letzt, als letzter Punkt, 2. Korinther, Kapitel 12 mit Vers 12. Die Zeichen des Aposteln sind ja unter euch gewirkt worden mit aller Geduld, mit Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Ja. Hier spricht der Paulus über die sogenannten Superaposteln. Ja. Es gab wieder mal auch zu seiner Zeit Menschen, die sehr gute Redner waren, aber mehr als das waren sie nicht. Und da spricht dann hier von seinem Ausharren, von seiner Geduld, nicht einer theoretischen Geduld, nicht weil er sehr lang sprechen konnte und die Menschen geduldig mit ihm sein mussten, weil er lang gepredigt hat, nein, sondern die Geduld im Ausharren, in den Peitschenhieben, die er bekommen hat, in den in Bedrängnissen, in denen er war. Und er spricht in dieser Geduld über ein Ausharren in Geduld. In Jakobus spricht in Kapitel 5 mit Vers 7 folgendermaßen: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederankunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den frühen und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederankunft des Herrn ist nah. Die letzte Art der Geduld, die wir vom Herrn benötigen, ist diese Geduld, dass es einen Tag gibt, wo der Herr zurückkommen wird, um seine Braut zu sich zu nehmen. Ja, das ist der Endgedanke jetzt. All diese Eigenschaften, ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, nächste Woche werden es die nächsten 5 sein, brauchen wir aber Geduld, dass wir ausharren bis zum Tag der Wiederankunft Jesu Christi, ist, glaube ich, eine der Eigenschaften, die wir mehr als alles andere benötigen. Wieso? Weil ein Jugendlicher heutzutage, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, merkt er plötzlich, sind die Kämpfe nicht weniger, sondern mehr. Und er hat die Geduld nicht, geformt zu werden. Er hat die Geduld nicht, dass er durch diese Kämpfe hindurchgeht und plötzlich merkt, dass nicht immer die Gebete so erhört werden, nicht immer so, dass du es empfängst, wie du es möchtest, nicht immer, dass Gott sofort dir zur Hilfe eilt, sondern oftmals er dich lässt. Und du stellst dir dann Fragen, Herr, wieso? Wieso eine Niederlage nach der anderen einstecken? Damit du geduldig bist. Weil Tage kommen werden, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Jetzt, vielleicht in einem gewissen Maß, glauben wir es nicht, aber glaubt's mir, es werden Tage der Versuchungen kommen, wo wir, wenn wir diese Geduld nicht wirklich in unserem Leben haben und darum bitten, es sehr schwer sein wird, bis zu jenem Tag auszuharren, weil nicht ein Mensch, irgendeiner es gesagt hat, sondern Jesus Christus, dass in den letzten Tagen, wenn es möglich ist, sogar diejenigen, die im Glauben sind, ja auch die vom Glauben abschweifen. Aber Jesus Christus hat gesagt, um der Erwählten willen, will er das nicht zulassen. Und gepriesen sei der Herr, der uns beschützen möchte. Deswegen, glaube ich, ist es gut, nicht nur hier, sondern auch zu Hause, wenn wir dann sind, als praktisches Beispiel, wenn ihr es so wollt. Versucht folgendes Beispiel. Ja, Bruder Josef hat das am Anfang erwähnt, damit wir praktisch sind. Ich habe das in meinem Leben vor 2, 3 Jahren, ich sage das nicht als Lob, nicht, dass irgendjemand das falsch versteht, jede einzelne Eigenschaft genommen und einen Tag in der Woche speziell für diese Eigenschaft, für diese Frucht, wenn ihr es so wollt, gefasst und gesagt, Herr, heute faste ich für Liebe. Und dann alles über die Liebe studiert, was es in der Bibel gibt, ja, Altes Testament, Neues Testament. Dann die Freude an einem anderen Tag, nicht 7 Tage nacheinander, ja, ist nicht so gut. Ja. Ein Tag in der Woche genügt, maximal 2 als Jugendliche, sagst du noch im Wachstum, aber nimm dir das als Beispiel zum Beispiel. Ja? Lern alles über die Liebe, was du lernen kannst und dann bete praktisch, Herr, ich sehe in diesem konkreten Bereich meines Lebens, ich kann nicht lieben. Hilf mir, dass ich liebe. Dann 2, geh zur Freude. Herr, ich sehe, dass ich mich nicht freuen kann, wenn mein Schulkollege eine bessere Note hat als ich. Hilf mir, dass ich mich auch da freue. Nicht? Und ich kann mich nicht freuen, wenn ich ungerecht behandelt werde. Hilf mir, dass ich mich auch da freue. Hilf mir, dass ich einen Frieden habe, auch wenn ich sehe, dass alles um mich herum vielleicht den Grund verliert, aber dass ich mich auch in diesen Situationen auf dich vertrauen kann und dass ich auch geduldig bin. Geduldig mit meinen Mitmenschen, geduldig hinsichtlich der Verheißungen, weil du hast mir ja so oft verheißen, Herr, dass du mir eine Gabe geben möchtest und ich warte und warte. Auch da brauchst du Gebet. Und nimm wirklich alle Eigenschaften, eine nach der anderen, und du wirst sehen, wie Gott dein Leben zum Besseren verändern kann. Und der Herr möge uns segnen. Amen.